heute die Verse 9 bis 12 aus dem ersten Kapitel des Epheserbriefes unter dem Thema Geheimnisse des göttlichen Willens. Da heißt es, und er hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens nach seinem Wohlgefallen, so er sich vorgesetzt hatte in ihm, dass es ausgeführt würde, da die Zeit erfüllt war, auf dass alle Dinge zusammengefasst würden in Christo, beides, das im Himmel und auf Erden ist, durch ihn, durch welchen wir auch zum Erbteil gekommen sind, die wir zuvor verordnet sind nach dem Vorsatz des, der alle Dinge wirkt nach dem Rat seines Willens, auf dass wir etwas seien zu Lob seiner Herrlichkeit, die wir zuvor auf Christum hofften. Der Epheserbrief ist ja nicht in erster Linie ein Brief der Zurechtweisung, so wie andere Briefe, die deutlich sagen, was man tun, was man lassen soll, sondern ein Brief, der uns zeigen soll, was Gemeinde Jesu bekommen hat, was in ihr pulsiert, was im Leib Jesu geschieht. Da geschehen Dinge, die zuvor nie irgendwo anders geschehen sind, die total neu sind, total anders sind und ewig sind. Das soll Gemeinde Jesu bewusster wahrnehmen, um sich nicht von den vergänglichen Dingen wieder treiben zu lassen. Darum wird hier von dem Leib Christi der Gemeinde gesprochen. Anfänglich haben wir ja gelesen im dritten Vers, dass wir gesegnet worden sind mit allerlei geistlichem Segen in himmlischen Gütern. Und geistlicher Segen in himmlischen Gütern heißt auch die Offenbarung des Willens Gottes. Warum er vieles so gemacht hat, wie es gemacht ist, wozu er es gemacht hat. Die Gemeinde Jesu, der Leib Christi, alle, die wiedergeboren sind durch den Heiligen Geist und dazugehören, wissen Dinge, die die Welt und andere nie erlernen können und auch nie wissen können. Darum geht es hier in dem Epheserbrief. Er hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens. Darüber können wir ja froh sein. Und dieses Wissen lassen hat ja auch einen Grund, nämlich den Grund, dass wir durch Wissen getröstet und gesichert werden. Wir hören ja Radio oder andere Medien und meistens den Wetterbericht. Auf den warten wir. Wir wollen wissen, wie morgen das Wetter ist, ob die Sonne scheint oder ob es regnet. Wenn wir das nicht wissen, sind wir für den morgigen Tag innerlich gar nicht so ganz ruhig. Denn wir haben ja Planungen. Wir wollten nämlich da und da hingehen und wenn es regnet, kann ich da nicht hingehen. Und ich wollte vielleicht diese Arbeit und jene Arbeit im Haus verrichten, aber wenn die Sonne scheint, dann will man doch rausgehen. Also möchte ich gerne wissen, was morgen los ist. Und ich höre den Wetterbericht. Habe ich ihn gehört, kann ich mich heute schon einrichten, diesbezüglich auf morgen. Ich bin gesichert, ich werde ruhig darüber und kann meinen Plan für morgen festlegen. So ist es auch mit den himmlischen Gütern, mit den geistlichen Geschenken, die da bewirken sollen in uns, dass wir im Blick auf die Zukunft gesichert sind. Dass wir dadurch, dass wir etwas wissen, was die Welt und kein anderer weiß, schon erkennen, das Ziel ist gesteckt, es ist gut. Und es werden gewisse Geheimnisse gelüftet für die Gemeinde Jesu, die in der Welt sich abspielen, aber andere nicht erkennen können, was das ist, wir aber wissen es. Wir können dann erkennen, eine Sache, die hier ersteht, und wir werden auf einzelne noch eingehen, ist nur vorübergehend. Und darum brauche ich mich gar nicht fürchten. Wenn ich das nicht vorher weiß, dann denke ich, das nimmt ja nie ein Ende, wenn vielleicht ein ganzes Jahr lang eine Verfolgung ausbricht. Weiß ich aber durch den Willen Gottes, dass nach einem Jahr die Verfolgung zu Ende sein wird, kann ich selbst dieses eine Jahr anders tragen und ertragen. Das ist das, was Kinder Gottes als Vorrecht bekommen haben. Diese herausgerufene Gemeinde Jesu, also die Ekklesia, in der ja Jesus Christus durch seinen Geist selber wohnt mit dem Vater, so lesen wir das ja in Johannes 14. Wer mein Wort hat, der wird von meinem Vater geliebt und wir werden kommen und Wohnung bei ihm machen. Er wohnt mitten in seiner Gemeinde. Diese wird auch in das Geheimnis des Willens Gottes hineingeführt, diese Ekklesia. Durch diese Offenbarung sollen die Glieder der Gemeinde des Leibes Christi in Ruhe, in Geborgenheit und Gewissheit leben und handeln können. Und wir merken, wie oft das manchmal in unserem persönlichen Leben gar nicht so der Fall ist. Aber es liegt nicht daran, dass Gott nicht seinen Willen in mir offenbaren will, sondern dass ich nicht dieser Offenbarung Raum gebe und stille werde vor dem Herrn. Und darum werde ich unruhig. Aber der Herr möchte das so gern. Die Erkenntnis erwächst also daraus, dass Gott alle Dinge weiß. Die Offenbarung seines Willens ist für uns so etwas Gesichertes und Herrliches, weil wir zugleich wissen, Gott weiß alle Dinge. Wenn er uns unterrichtet, sind wir immer richtig unterrichtet. Er weiß alles, er regelt alles, er führt alles zum guten Ende. Wir können das ja auch an solchen Bibelworten festmachen, die wir allerdings nicht immer verständlich in unserem Leben umsetzen, nämlich wie im Römerbrief, denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Wir glauben das ja nicht immer, sonst würden wir ja viel ruhiger sein. Wir kommen in die Unruhe, weil wir mit der Situation nicht klarkommen und glauben in diesen Momenten nicht, dass es uns zum Besten dient. Würden wir das glauben? Würden wir den Zuspruch lebendig in uns wirken lassen, würden wir sagen, gut, es ist so eine Situation, aber sie wird mir zum Guten dienen. Kann ich jetzt schon Danke sagen. Merken wir diese Realität des Lebens und den Zuspruch, den Gott uns unbedingt geben will, klaffen manchmal auseinander. Aber wir sollen als Gemeinde getröstet sein. Gott weiß alle Dinge, er hat alles geregelt, und er wird alles zum guten Ende durchführen. Das ist der gesicherte Zustand aller Gläubigen in Christus. Aller Gläubigen. Des Leibes Jesu. Gesicherter Zustand. Dieser Wille Gottes ist also den Menschenkindern vor dem Entstehen der Gemeinde nicht bekannt geworden. So lesen wir es in Kapitel 3, Vers 4 und 5. Das war vorher nie bekannt. Daran ihr, so ihr es leset, schreibt hier der Apostel, merken könnt mein Verständnis des Geheimnisses Christi, welches nicht kundgetan ist in den vorigen Zeiten den Menschenkindern, wie es nun offenbart ist seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist. Also vor dem Entstehen der Gemeinde Jesu gab es diese Offenbarungen nicht. Nur die Gemeinde hat das Anrecht bekommen, das Geheimnis des Willens Gottes zu erfahren und gesichert zu leben. Die Gemeinde kennt das Ziel ihres Glaubens durch den Heiligen Geist. Das Ziel ist fertig. Um also die Geheimnisse des göttlichen Willens zu erfassen und darin zu leben, müssen die Gläubigen auch geistlich gesinnt und geistlich ausgerichtet sein. Denn diese Ebene, die hier angesprochen wurde, ist eine geistliche Ebene. Und diesen Willen Gottes, die Geheimnisse seines Willens, sind nur auf der geistlichen Ebene durch den Heiligen Geist zu erfassen. Kein Mensch kann den Willen Gottes studieren. Der Kopf ist dazu nicht geschaffen. Aber der Heilige Geist, der im Menschen wohnt durch den Glauben, verklärt es. Er ist der Studienmeister und offenbart dies, allerdings nur in der Haltung, wo auch Gemeinde im geistlichen Leben bleibt. Der Mensch ohne Wiedergeburt, das müssen wir ganz klar sagen, ohne Wiedergeburt im Geist, er vernimmt nichts von den Geheimnissen Gottes. Es ist ihm unmöglich, im Gegenteil sogar, es ist ihm eine Torheit, wenn er sowas liest in der Bibel. Er kann damit gar nichts anfangen. In einem Lied haben wir früher immer gesungen, der Refrain lautete so: Wer nicht aus Gott geboren, geht ewig einst verloren. Drum höre, wahrlich, wer dort in den Himmel eingehen will, muss von Neuem geboren sein. Also das wird ja immer wieder auch gepredigt und gesagt. Ohne diese Neugeburt, 1. Korinther 2, Vers 14, ist es auch nicht möglich, die Geheimnisse des Willens Gottes zu verstehen. Man vermutet immer nur, das könnte Gott gemeint haben. Wir probieren es mal aus. Irgendwie klingt es anständig und das müsste doch Gottes Wille sein. Aber man weiß es nie. Nur durch den Heiligen Geist. Ja, hier wird an den Leib Jesu geschrieben. Hier wird an die Gemeinde geschrieben. Unser Herz muss also frei sein von dem Willen, Gottes Geheimnisse durch Vernunft mit Verstand erfassen zu wollen. Solange dieses Bestreben uns noch bewegt, ist die Öffnung zum Empfang der Geheimnisse des Willens Gottes nicht da. Solange wir durch Vernunft und Verstand Gottes Willen erfahren wollen. Er ist so nicht erfahrbar. Er ist nur auf der geistlichen Ebene erfahrbar. Nur durch den Glauben. Gezeugt im Heiligen Geist, denn der Glaube, auch eine Gabe im Heiligen Geist, eine Frucht des Heiligen Geistes, öffnet sich das Verständnis für Gottes Willen und für Gottes Wege. Diesbezüglich durch Jahre, Jahrzehnte, natürlich man selber fragt ja auch, habe ich immer wieder dieselben Fragen gehört, auch von Gläubigen. Ja, was ist denn nun Gottes Willen für mein Leben? Und dann möchten sie gerne eine Bibelstelle haben, die da erklärt, was sie tun sollen. Aber ich habe immer nur eine Bibelstelle genannt, das ist nämlich Römer 12. Begib dein Leben in Gottes Hand zum Opfer. Dann wirst du wissen, was Gottes Wille ist für dein Leben. Wenn du dein Leben nicht hingibst, dann kannst du das nicht studieren durch einen Bibelvers. Du kannst die 10 Gebote lesen, aber du wirst sie trotzdem nicht verstehen und nicht einhalten. Also immer wieder die Fragen, das sind ja unsere menschlichen Fragen. Ja, dann auch vielleicht bei mir, wenn es mal Engpässe gab, Herr, was ist dein Wille und so. Gleichsam hätte der Herr dann so sagen können, nun sei du mal ruhig und vertraue auf mich. Ich werde dir das schon offenbaren. Aber du musst gehorsam sein und mir folgen. Ja, da öffnet Gott das Verständnis für seinen Willen und für die Wege, die ja oft die Wege dann gar nicht mit unseren Gedanken übereinstimmen und sind sehr unbequem für unser natürliches Leben. Äußerst unbequem. Also jedenfalls kann ich das von mir, von meinem Leben sagen. Die Wege Gottes für mich, die gut sind, er hat immer auf diesen Wegen gesegnet. Ich staune darüber und ich danke ihm dafür. Aber sie waren für mein natürliches Leben äußerst unbequem. Äußerst unbequem, aber froh haben sie gemacht. Es ist also darum viel Missdeutung des Willens Gottes unter den Gläubigen, weil in vielen Fällen nicht ganz das Herz erfüllt und das Leben durchdrungen ist vom Heiligen Geist. Darum gibt's Missdeutungen. Man vermutet dies und jenes. Man weiß es nicht genau. Gottes Geist will aber in alle Wahrheit leiten, Johannes 16, Vers 13. Und deswegen kann das hier im Epheserbrief so eindeutig stehen: Er hat uns wissen lassen das Geheimnis seines Willens. Wenn wir so einen Satz lesen, würden wir einfach dann normalerweise sagen, nö, wieso, wo denn, verstehe ich nicht. Aber er hat's gegeben, auf dieser geistlichen Ebene. Die Ehrung der Gemeinde, dass sie die Geheimnisse Gottes für die Zeit der Gemeinde erfahren darf, umfasst zum Beispiel Folgende. Lasst uns einige Geheimnisse mal sehen. Zum Beispiel die Geheimnisse des Königreiches. Die sind uns gegeben, dass wir sie verstehen und dass wir darin gesichert leben. Wir wissen genau dadurch, welche Arten und Weisen in dieser Welt auftreten und auftauchen. Und wir wundern uns gar nicht mehr darüber. Wir wundern uns auch nicht über die Endzeit. Weil das ja auch ein Geheimnis ist, das Gott der seiner Gemeinde gelüftet hat. Und deswegen wiedergeborene Gläubige haben kein Problem mit der Endzeit. Sie freuen sich, dass sich das alles erfüllt und wissen, was auch danach kommt. Da heißt es in Matthäus 13, da spricht der Herr Jesus ja von vielen Geheimnissen des Himmelreiches. Und er sagt ja am Anfang dieses Kapitels, dass denen, die da nicht in seiner Nachfolge stehen, ist das verschlossen. Die kriegen das nicht mit. Euch aber, zu den Jüngern, sagt er, ist es geoffenbart. Die Geheimnisse also des Königreichs der Himmel, das zu uns in Jesus Christus zu uns gekommen ist, dieses Königreich ist in Christus gekommen, wie es auch in den Gleichnissen von Matthäus 13, 3 bis 50 verdeutlicht. Johannes der Täufer rief nämlich auch schon in Matthäus 3, 2, tut Buße. Warum? Das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Und in Lukas 17, 21 deutete der Herr Jesus auf sich, der das Königreich in die Herzen der Menschen bringt, die an ihn glauben. Und er sagt, das Reich Gottes ist mitten unter euch oder in euch. Das Königreich. In Jesus hat sich das Himmelreich der Erde genähert, damit in ihm durch sein Opfer auf Golgatha beides nämlich zusammengefasst würde, wie wir es hier im Epheserbrief gelesen haben. Beides, das was im Himmel ist, das Göttliche, und was auf Erden ist. Das heißt also, Gottes Reich im Himmel und auf Erden, nicht? So wie wir es im Vater unser beten, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Damit das zusammengefasst wird, im tausendjährigen Friedensreich wird sich dieser Zustand im Sohn Gottes, dieser hergestellte Zustand, Verbindlichkeit zwischen Himmel und Erde sichtbar erzeigen. Die Regierung im Himmel und zugleich auf Erden wird dann nach göttlichen Maßstäben vonstatten gehen. Die Macht des Bösen ist durch Jesus Christus am Kreuz besiegt, durch sein Vollbracht, ist gebrochen worden, um uns aus der Knechtschaft des Satans zu befreien, dass wir auch äußerlich das sichtbare Friedensreich auf Erden bezeugen können. In diesen Gleichnissen, also Matthäus 13, in den Gleichnissen Jesu, werden diese Geheimnisse des Willens Gottes geoffenbart. Zum Beispiel in Vers 3 bis 8 und 19 bis 23, wo es um das vierfache Ackerfeld geht. Da heißt es ja, dass das Gleichnis vom Sämann ein Geheimnis ist. Er redete zu ihnen mancherlei. Siehe, es ging ein Sämann aus zu säen. Und indem er säte, fiel etliches auf den Weg, da kamen die Vögel, fraßen es auf, etliches fiel auf steinige, wo es nicht viel Erde hatte, ging bald auf, darum, dass es nicht tiefe Erde hatte, aber die Sonne, als sie aufging, verwelkte es, und weil es nicht Wurzel hatte, war es Dürre. Etliches fiel unter die Dornen, und die Dornen wuchsen auf und erstickten's, etliches fiel auf ein gutes Land und trug Frucht, etliches hundertfältig, sechzigfältig, etliches dreißigfältig. Dies Gleichnis vom Sämann, der da ausging, diesen guten Samen auf den Acker der Welt zu säen, der allen die Möglichkeit zur Aufnahme des Wortes Gottes und des Willens Gottes gab, soll in uns diese Offenbarung Zuversicht im Blick auf ein fruchtbares Leben geben. Hier wird nicht zum Schluss nur das beschrieben, dass unterschiedliche Fruchtmaß möglich ist, sondern da, wo das Wort Gottes einfältig in die Erde fallen konnte, wird Frucht entstehen. Das ist ein Geheimnis. Das dürfen wir schon wissen. Unser Leben ist im Verbund mit Jesus Christus immer fruchtbar. Immer fruchtbar im Verbund mit Jesus Christus. Da brauchen wir uns gar keine Sorgen machen. Euch ist es gegeben, sagt der Herr Jesus, dieses Geheimnis zu verstehen. Dann in Vers 24 bis 30, da ist das Geheimnis oder das Gleichnis vom Unkraut und Weizen auf dem gleichen Feld. Der Weizen sind die durch das Wort gläubig gewordenen und unter sie säte der Satan seine religiösen Leute, nämlich das Unkraut. So lesen wir es. Der Satan kam und säte etwas dazwischen. Und da sprach der Herr, dass die Jünger, also die Nachfolger, das zulassen sollten, aufwachsen lassen sollten und nicht vorher rausreißen sollen. Sie fragten, willst du denn, dass wir hingehen, es aushärten? Nein, sprach er. Das hat der Satan getan. Er sät auf den guten Acker seine religiösen Leute dazwischen. Nein, auf dass ihr nicht zugleich den Weizen mit ausraufet, so ihr das Unkraut ausjätet. Lasst beides miteinander wachsen. Das ist ein Trost für die Gemeinde Jesu, die in solchen Anfechtungen lebt. Sie hat nicht die Aufgabe, auszujäten. Das ist ein Geheimnis. Es darf beides nebeneinander wachsen, ohne dass die Gemeinde Jesu in Wahrheit gestört wird. Sondern sie kann dulden etwas neben sich, was nicht zu ihr gehört. Denn zur Zeit der Ernte will ich zu den Schnittern sagen, sammelt zuvor das Unkraut, was da also der Satan dazwischen gesät hat, bindet es in Bündlein, dass man es verbrenne, aber den Weizen sammelt in meine Scheuer. Beides wächst also bis zum Ende der Gnadenzeit zusammen auf, und dann folgt die Trennung voneinander. Das ist ja der Trost, das ist ja das innere Wissen der Gemeinde Jesu. Das wächst nicht nur miteinander auf, sondern die Trennung kommt. Der Tag, wo das auseinanderdividiert wird, kommt. Also können wir wieder ruhig sein. Das ist das Geheimnis des Willens Gottes. Wir wissen das schon, dass das so geschieht. Deswegen brauchen wir uns nicht erregen. Wir wissen, der Herr sieht das, er wird das Böse von dem Guten scheiden. Somit wirkt die Erkenntnis und Offenbarung dieses Willens Gottes Geduld in uns, was der natürliche Mensch nicht hat. Der natürliche Mensch ist schnell ungeduldig. Wenn er nicht sofort sehen kann, wie es lang geht, wo ist denn jetzt die Straße, wo denn, ja? Und schon wird man ungeduldig. Hast du richtig auf den Plan nachgeguckt und so weiter, ja? Aber wenn wir wissen, aha, da hinten am Ende, ja, da komme ich hin und da ist die Straße. Und da steht auch jemand, der wird mir noch sagen, wo ich dann wirklich hin muss, dann kann ich wieder ruhig sein. Das ist das Geheimnis des Willens Gottes in der Gemeinde Jesu. Wir wissen, die Scheidung wird vorgenommen zwischen dem Samen des Satans mitten auf dem Feld der Gemeinde. Das brauchen wir nicht machen. Viele versuchen das. Sie nehmen sich den Einzelnen vor, na, wo gehört der denn hin? Und den können wir vielleicht einmal beiseite ziehen. Vergebliche Mühe. Vielleicht reißt du sogar dann den guten Weizen mit aus. Das sollen wir und brauchen wir nicht tun. Das andere Gleichnis vom schnell wachsenden Senfbau in Vers 31 bis 32 ist auch ein Geheimnis. Hier wird gesagt, das Himmelreich ist so. Wie ein Senfkorn, das ein Mensch nahm und säte es auf seinen Acker. Es ist das kleinste unter allen Samen. Wenn es aber aufwächst, so ist es das größte unter dem Kohl und wird sogar ein Baum, dass die Vögel unter dem Himmel kommen und wohnen unter seinen Zweigen. Das zeigt doch, dass das Reich Gottes erstens schnell wächst. Es wächst schnell. Es kann nichts aufgehalten. Das soll uns trösten, auch wenn wir das nicht immer so vor Augen sehen. Aber es wächst schnell. Und der Senfkorn-Glaube, so möchte ich das mal sagen, überwindet alles Niedere, alles Vergängliche, alles Kleine. Und viele werden durch diesen Senfkornglauben gesegnet. Das Wort Gottes wird nicht untergehen, lesen wir darin in diesem Beispiel. Es wird ein Baum, die Vögel unter dem Himmel finden Platz, freuen sich und es steht über den Dingen, die vorher so groß waren. Denn Senfkorn war ja so klein, erstmal kleinste unter den Blüten dort des Kohls und so weiter. Und da haben die anderen auf dies herabgesehen, weil es so klein war. Aber plötzlich ist es so groß, ist alles andere klein. Das soll uns schon Zuversicht und Mut geben. Obwohl das kleine Körnchen des Guten gegen das große böse Saatgut des Satans in dieser Welt kaum zu sehen war, erhebt es sich schlussendlich über alles. 1. Johannes 2, Vers 17. Die Welt kann machen, was sie will. Sie vergeht mit ihrer Lust. Kann machen, was sie will. Ja? Die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber in Jesus bleibt, im Glauben bleibt, am Worte Gottes, der bleibt in Ewigkeit. Also das sind doch Aussagen, die wir als Gemeinde wohltuend und als gesichert empfinden. Wo gibt es denn da noch einen Grund zum Aufregen? Nicht? Das ist die Realität, aber wir merken auch oft, dass wir uns schwankend machen lassen und aus dieser Realität rausbringen lassen. Wer den Willen Gottes tut, bleibt ewig. Ein weiteres, das Geheimnis, wird uns auch offenbar gemacht, dass während der Gnadenzeit den Bau der Gemeinde auch das Böse in sich bis zur Endzeit beherbergt oder sich darunter ausbreiten will. Wir lesen hier in diesem Gleichnis vom Sauerteig, dass sich da etwas auch in der zunehmenden Zeit der Werdegang der Gemeinde Jesu immer mehr Sauerteig, also falsche Lehren, ausbreiten werden. Weil wir das wissen durch den Heiligen Geist, wundern wir uns nicht. Aber wir wissen, dass diese falschen Lehren auch zugrunde gehen. Es wird immer mehr zunehmen bis zum Ende, dass diese falschen Lehren Fuß fassen können, aber auch nur bis dahin. Und zwar in drei Hauptpunkten wird man sie immer wieder finden. In dem Pharisäismus, das heißt immer wieder durch Gerechtigkeit, durch eigene Werke. Das ist eine falsche Lehre. Das ist eine falsche Lehre. Gerechtigkeit durch eigene Werke. Durch die Art der Sadduzäer, die nur einen Gottglauben und Gottordnung für das Diesseits haben, aber nicht an die Auferstehung glauben. Das nimmt auch zu. Das ist zum Beispiel die Lehre der Freimaurer. Ja, bei denen ist das ja so. Die haben nur gewisse Ordnungen, die sie zum Teil aus der Bibel nehmen, für das Diesseits. Aber sie haben kein Auferstehungsleben. Glauben sie nicht daran. Das sind die Lehren, die sich immer mehr ausbreiten und durchsetzen. Und auch das dritte, der Herodianismus, das ist diese Seite, dass man den Menschen vergöttlichen will. Ja, so wie auch im Griechentum. Der Mensch wird zu Gott und in der Lehre der Mormonen ist es ja niedergelegt. Zumindest in dieser, wenn nicht auch in anderen. Da werden die Menschen Götter. So wie Gott einmal ein Mensch gewesen ist, steht da drin, im Buch Mormon. Und er ist dann langsam ein Gott geworden. Das ist der Sauerteig der falschen Lehren. Es dringt durch bis zum Zustand der Gemeinde zu Laodicea, Offenbarung 3, wo es ja heißt, ja, sie sagen, sie brauchen nichts mehr, sie sind satt, sie haben sich etabliert. Und der Herr sagt, ja, da muss ich dich ausspeien aus meinem Munde. Diese Entwicklung finden wir ja auch beschrieben in dem Brief zum Beispiel an Timotheus. Ich lese uns da mal einige Stellen. 1. Timotheus 4 und dann 2. Timotheus 4. Wir wissen also um diese Dinge, deswegen fürchten wir uns ja nicht davor, sondern wir wissen, die Abläufe sind so. Der Herr Jesus hat uns das so gesagt. Er hat das Geheimnis uns gelüftet. Da steht in 1. Timotheus 4, der Geist, der Heilige Geist, sagt deutlich, dass in den letzten Zeiten etliche vom Glauben abtreten werden und anhängen werden den verführerischen Geistern und Lehren der Teufel. Das sagt uns der Geist. Wir wundern uns gar nicht. Lehren der Teufel durch diejenigen, so in Gleisnerei lügen, reden und haben ein Brandmal in ihrem Gewissen. Das heißt also, sie sind nie aufrichtig vor Gott geworden und die versuchen, sich zu rechtfertigen und andere auf ihre Seite zu ziehen. Diese gebieten zum Beispiel nicht ehelich zu werden, gewisse Speisen zu meiden, die Gott geschaffen hat, zu nehmen mit Danksagung den Gläubigen und denen, die die Wahrheit erkennen. Oder in 2. Timotheus 4, Vers 3 steht weiter, denn es wird eine Zeit sein, da sie die heilsame Lehre nicht leiden werden, sondern nach ihren eigenen Lüsten werden sie sich selbst Lehrer aufladen, nachdem ihnen die Ohren jücken, und werden die Ohren von der Wahrheit wenden und sich zu den Fabeln kehren. Das ist also deutlich geschrieben und wiedergeborene Menschen erkennen das und wundern sich nicht, wenn das so abläuft in der Zeit. Sie versuchen auch nicht, einen vergeblichen Kampf dagegen zu führen. Ich sage ja manchmal zu diesem einen und dem anderen, bitte vergeude deine Kraft nicht, indem du gegen das Böse kämpfen willst. Nutze sie für das Gute, verkündige das Heil in Jesus. Setz die ganze Kraft dafür ein. Es gibt ja Leute, die schreiben Bücher, alles gegen das Böse. Es ist eigentlich Unsinn. Sie werden das Böse damit nicht verhindern. Und die, die aus der Wahrheit sind und die Stimme Jesu hören, die laufen sowieso dem Herrn nach. Die haben damit nichts zu tun. Das Böse wird da sein. Die Schrift sagt es uns und der Heilige Geist verklärt uns dies, denn das geschieht alles, und das müssen wir sagen, alles unter dem Willen Gottes. Geschieht alles unter dem Willen Gottes. Das ist ein Geheimnis. Aber wir kennen das Geheimnis durch den Geist. 2. Petrus 2, die ersten beiden Verse, es waren ja auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch sein werden falsche Lehrer, die neben einführen werden verderbliche Sekten. Sie verleugnen den Herrn, und das geschieht ja heute vielfältig auch. Sie sagen ja, Jesus ist nicht Gott, sondern er ist ein Prophet. Er ist Gottes Sohn, wir sind auch Gottes Söhne, ja, sind alle Gottes Söhne. Sie verleugnen den Herrn, der sie erkauft hat, und werden über sich selbst herbeiführen eine schnelle Verdammnis. Und viele werden nachfolgen ihrem Verderben, um welcher Willen wird der Weg der Wahrheit verlästert werden. Das sind also Tatsachen, die werden wir auch nicht verändern. Die geschehen alle unter der Zulassung durch den Willen Gottes. Denn es kann nichts ohne den Willen Gottes über diese Erde gehen. In dem Gleichnis gehen wir noch ein zweiter von dem verborgenen Schatz im Acker, Matthäus 13, Vers 44, wird die Freude der Gemeinde über die Suche Gottes nach ihr und die Befreiung durch Jesus Christus sichtbar. Der Sohn Gottes entäußerte sich der himmlischen Herrlichkeit und kaufte den Schatz im Weltacker mit seinem Blut, nämlich die Gemeinde. So wie wir es in Philipper 2 lesen, er erniedrigte sich selbst, ja, er war gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz, um diesen Schatz, die Gemeinde, zu erwerben. Christus starb für mich und dann geschieht das, ich sterbe mit Christus. Das ist dann meine Freude. Das ist das Zeugnis, was der Apostel Paulus auch im Philipperbrief gab. Genau diese Freude dieses Schatzes, Christus starb für mich, er hat den Schatz gehoben, er gab alles dahin und ich darf mich ganz Jesus Christus anvertrauen, ich sterbe mit ihm. Darum in Philipper 3, Vers 7, sagt Paulus, was mir Gewinn war, das habe ich jetzt auch alles um Christi Willen für Schaden geachtet dahingegeben. Alles. Ja, ich achte es noch alles für Schaden gegen die überschwängliche Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um welches Willen ich alles für Schaden gerechnet habe und achte es für Kot, damit ich Christum gewinne. Jesus gab alles, damit er die Gemeinde gewinnt und die Gemeinde gibt alles, damit sie bei ihm bleiben kann. Das ist diese große Freude, das ist das Geheimnis. Wenn ich das jemand so mitteile, der nicht Kind Gottes ist, sagt er, das ist ja völlig unrealistisch. Das kann ich nicht verstehen. Das kann man nicht nachvollziehen. Ich kann doch nicht mein Leben aufgeben. Das geht doch nicht. In diesem nächsten Gleichnis geht es hier um einen Kaufmann, der Perlen sucht und eine gute Perle findet. Matthäus 13, 45, 46. Dieser Kaufmann ist Jesus, der die Gemeinde zu Wachstum und zur Heiligung bringt. Die Perle ist die Gemeinde, die Jesus zu völligem Glanz reinigt und bereitet auf das ewige Erbe. Er nimmt diese Perle zum ewigen Besitz. Da könnten wir parallel lesen Johannes 10, Vers 28. Das sind diese Worte, meine Schafe hören meine Stimme. Ich gebe ihnen das ewige Leben. Niemand wird sie mir wegnehmen. Niemand wird sie dem Vater wegnehmen. Und dazu auch in Epheser 5, wo wir später noch hinkommen werden, Vers 25 bis 27, dass Jesus Christus sich selbst reinigte für sie, dass sie weder Flecken noch Runzel hat. Ja? Er gab sich und kaufte diese Perle, gab alles hin, um diese Perle zu umsorgen. Das sind ja Geheimnisse, das macht uns ja so froh und sicher. Nicht einen Tag ohne Umsorgung Jesu. Nicht einen Tag. Und zwar seine Umsorgung ist ja so allumfassend, dass es kein Gebiet in meinem Leben gibt, was ich allein besorgen müsste. Es gibt ja so ein menschliches Sprichwort, hilf dir selbst und wenn du nicht weiterkommst, dann hilft dir Gott. Nein, Gott in Jesus Christus hilft immer zuerst. Immer. Die Umsorgung ist vollkommen, denn es steht hier, gleich wie Christus euch geliebt hat, die Gemeinde, und hat sich selbst für sie gegeben, auf dass er sie heiligte und hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort. Auf dass er sie sich selbst darstellt als eine Gemeinde, die herrlich ist, die nicht hat Flecken oder Runzel oder irgendetwas in dieser Art, sondern dass sie heilig sei und unsträflich. Das ist die kostbare Perle. Und dann haben wir noch ein weiteres Gleichnis hier in Matthäus 13, 47 bis 50, ein Geheimnis, das uns auch zur Ruhe bringen kann. In diesem Gleichnis vom ausgeworfenen Netz ins Völkermeer, wo so allerlei Gattung drin ist des Getiers, wird das Geheimnis der unterschiedlichen christlichen Bekenntnisse aufgezeigt. Sie sind zwar alle in einem Netz, und wir wissen ja, es gibt vieles unter dem christlichen Namen und Bekenntnis. Es ist ein Gemisch von wahrem und von falschem Bekenntnissen. Es ist ein Gemisch von Tradition, Zweifel und Weltlichkeit. Doch mittendrin sind auch Kinder des Lichtes in diesem Netz, in diesem christlichen Netz, wo alles drin ist. Kinder des Lichts, Kinder der Wahrheit, die am Ende von den Vermischungen, so in diesem Gleichnis, geschieden werden. Am Ende wird es geschieden. Da werden genau, es gibt so viele Denominationen, auch christliche, wird genau gesehen, wo ist ein Kind Gottes da drin. Wir können nicht sagen, eine Denomination ist die richtige, der EC ist das Richtige, oder Landeskirchliche Gemeinschaft ist das Richtige. Oder die Baptisten sind das Richtige, oder Methodisten, das können wir nicht sagen. Das sind alles nur Gebäude, in denen auch Kinder Gottes sind. In diesem großen Netz der verschiedenen religiösen Bekenntnisse. Und der Herr wird sie herausholen am Ende, sortieren. Und das soll uns auch zur Ruhe bringen lassen, Wir müssen nicht für eine Denomination kämpfen, so wie das viele tun. Und sagen, ich bin das. Oder ein anderer sagt, ich bin das. Müssen wir gar nicht. Hauptsache, wir sind Kinder Gottes. Das spielt es jetzt keine Rolle. Wir brauchen auch keine Unterscheidung vorzunehmen. Das macht der Herr selbst. Es ist uns gesagt durch den Willen Gottes, dass wir ruhig werden dürfen. Diese Geheimnisse des Königreichs Christi schließen in ihrer Wirksamkeit zwischen dem ersten und zweiten Kommen Jesu die anderen Geheimnisse des Willens Gottes ein. Ich nenne kurz zum Beispiel das Geheimnis der Blindheit Israels. Und zwar eines Teils Israels. Das dürfen wir nicht vergessen. Das Wort hätte ich fast unterschlagen, weil ich hätte Israel gesagt. Nein, nur eines Teils Israels. Israel ist nicht in der Gesamtheit blind. Nur ein Teil. Und so, wie es in Römer 11 steht, Blindheit ist Israel zum Teil widerfahren, bis die Fülle der Heiden eingegangen ist. Ja? Das ist ein Geheimnis, dass wir ja aus den Heiden, die geretteten Heiden, mit hinzugetan worden sind zu dem Israel, das nicht blind ist. Wir lieben das Volk Gottes, das uns selbst in der Zeit seiner Blindheit sogar dient. Deswegen, es dient uns. Denn es steht auch im Römerbrief, Kapitel 11, Vers 11 und 15 geschrieben, wir sind ja einmal in den guten Ölbaum hineingebracht und wenn da der Fall Israels uns zum Heil war, was wird die Annahme dieses Israels, den Rest, was blind ist, anders bedeuten als Leben von den Toten? Ja? Sie dienen uns sogar in ihrer Blindheit, weil nämlich während der Blindheit das Evangelium unter den Heiden ausgebreitet wird. Das ist ein Geheimnis. Das ist Offenbarung des Willens Gottes. Oder das Geheimnis steht geschrieben, das Geheimnis der Entrückung. Paulus sagt im 1. Korinther 15, ich sage euch ein Geheimnis, aber ihr wisst es ja. Wir werden nicht alle entschlafen. Aber wir werden alle verwandelt werden. Und dasselbe plötzlich in einem Augenblick. Das heißt, wir brauchen gar nicht traurig sein über diejenigen, die schon heimgegangen sind, sagen wir, die schon verstorben sind. Und wir brauchen auch nicht traurig sein, noch in dieser gegenwärtigen argen Zeit leben zu müssen. Das ist ein Geheimnis. Wir sollen getröstet sein. Verwandelt in einem Augenblick. Ja, genauso wie im Thessalonicher Brief im Blick auf diese Posaune, die vom Himmel her erschallt und wir werden verwandelt werden und die Toten in Christus auferstehen. Dann das Geheimnis der Bosheit. Auch das ist uns geoffenbart. 2. Thessalonicher 2, 7. Wir wundern uns doch gar nicht darüber, was so Seltsames in der Welt geschieht. Wir wissen, das wird alles geschehen, es wird sogar noch zunehmen und ängsten uns nicht, weil wir das Ende, das danach kennen. Geheimnis der Bosheit, im 2. Thessalonicher spricht der Apostel Paulus davon, Vers 7, und sagt, es regt sich bereits das Geheimnis der Bosheit, nur das, der es jetzt aufhält, muss noch hinweggetan werden. Dann wird der Boshafte offenbar werden. Also wird so klar gesagt, also wundert euch nicht, der wird offenbar werden, welchen der Herr aber umbringen wird mit dem Geist seines Mundes. Aha, dann können wir schon wieder ganz ruhig sein. Geheimnis Gottes. Ja, das lesen wir doch auch. Wir lesen doch nicht nur, dass der offenbar wird, sondern er wird umgebracht durch den Geist Gottes. Er hat keine Zukunft. Ah, dann können wir geduldig auf dieses warten. Denn der Herr wird mit seiner Zukunft ihm ein Ende machen. Da können wir ganz geduldig sein. Wenn er dann wiederkommt. Das Geheimnis, dass nach Gottes Willen die Gemeinde zusammengefügt ist aus Juden und Heiden. Epheser 3. Ja, dass sie Miterben sind. Ein Geheimnis steht da auch geschrieben. Sie sind zu einem Leib zusammengefügt, Juden und Heiden, Knechte frei. Wunderbares Geheimnis. Aus allen ethnischen Gruppen kommen Menschen zur Gemeinde Jesu. Und das Geheimnis der Gemeinde als umsorgte Braut durch den Bräutigam. Geheimnis des tiefsten und engsten Einheitsempfindens der Gemeinde Jesu. Am Ende des Epheserbriefes steht ja in Kapitel 5, Vers 32, Christus und die Gemeinde. Und da wird das Bild der innigen Liebe Gottes zu uns aufgezeigt. Und es wird auch der Vers zitiert, genauso wie es heißt, dass ein Mann Vater und Mutter verlässt und seinem Weibe anhängt und die beiden werden ein Fleisch sein. Das wird so dargestellt für Christus und die Seinen. So was Inniges, so was Zusammengehörendes. Das sind die Geheimnisse, die wir durch den Heiligen Geist erfassen können. Und von denen am Anfang des Epheserbriefes geschrieben wird, das hat Gott kundgetan unter euch. Und dadurch, dass wir das im Glauben immer wieder neu zulassen, sind wir etwas und sollen wir etwas sein zum Lobe der Herrlichkeit Gottes. Und da ist ein Wort, und das will ich zum Schluss kurz erklären. Für die, die verordnet sind. Jetzt kommen wir wieder so an eine schwierige Stelle, wo wir sagen, ja, verordnet, was heißt denn das? Ja, verordnet heißt auch prädestiniert. Verordnet heißt bestimmt, zu einer bestimmten Sache. Aber was heißt denn prädestiniert und verordnet wirklich im weiten geistlichen Sinne? Das bedeutet nicht, dass uns der Wille und die Verantwortung zur Entscheidung für Jesus abgenommen wurde, sondern dass Gott durch sein Vorherwissen auch das Handeln im Bösen wie auch im Guten erkannte und zuließ. Dieses Zulassen ist im Willen Gottes. Das heißt, sein Vorherwissen weiß genau, wie sich was entwickelt, und er hat daraus seinen Willen gemacht. So wird's sein. Das ist mein Wille. Ich lasse das so zu. Das heißt prädestiniert. Das heißt bestimmt, die zuvor verordnet sind. So beschloss er, dass in seinem Willen das zuzulassen und damit zu bestimmen, was schon zu sehen war, dass sich entwickeln würde. Gott wusste, wie der Mensch unter bestimmten Umständen handeln würde und handeln wollte, und beschloss es, ihnen zu erlauben und dadurch festzusetzen, dass es so geschehen würde. So verstehen wir, durch seinen Vorsatz und seine Verordnung zum Erbteil im Himmel durch Jesus Christus gekommen zu sein. Wir, die wir auf Erlösung hofften, haben sie in Jesus Christus empfangen, damit wir eine Ehrung des Schöpfers aller Dinge sind, das Leben im Willen Gottes zu haben. Ich lese nochmal diese Verse. Und er hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens nach seinem Wohlgefallen, so er sich vorgesetzt hatte in ihm, in Jesus, dass es ausgeführt wurde, da die Zeit erfüllt war, auf dass alle Dinge zusammengefasst würden in Christo, beides, das im Himmel und auf Erden ist, durch ihn, durch welchen wir auch zum Erbteil gekommen sind, die wir zuvor verordnet sind, nach dem Vorsatz des, der alle Dinge wirkt, nach dem Rat seines Willens, auf das wir etwas sein, zu Lob seiner Herrlichkeit, die wir zuvor auf Christum hofften.